Ja, lieber Vater, wir danken dir für diesen ersten Abend und danken dir auch für die Tage, die jetzt vor uns liegen. Wir bitten deinen Segen, eine Begegnung mit dir, dass dein Name in diesen Tagen geehrt, geheiligt werde, dass du dich offenbaren kannst, dass du zu uns reden kannst, dass du dich mitteilst, uns Wegweisung gibst, Korrektur. Danke, dass du uns diese Tage schenken willst und auch diesen ersten Abend. Und wir bitten dich, dass du alles in deine Hand nimmst. Du sollst in der Mitte sein, um dich soll es gehen. Danke für unsere Gemeinschaft, für das Miteinander und dass du auch das in diesen Tagen schenken möchtest, dass wir auch wirklich Gemeinschaft haben, wo wir einander dienen können, Wegweisung geben können, trösten können, Verständnis zeigen und das Herz Christi auch auf diese Weise sichtbar wird. So wollen wir dich ehren und loben und deinen Namen rühmen. Amen.
So, darf ich da auch von meiner Seite herzliches Grüß Gott sagen. Meine Frau hat mir auch noch Grüße aufgetragen, bekannter und unbekannter Weise. Wir haben uns die Agenten geteilt. Sie hat das Familienressort über, ich mache die Außendienste und sie hat ihr eigenes Programm. Es braucht sich keine Sorgen machen, dass sie vereinsamt. Sie wird morgen Besuch bekommen vom Holzmacher. Sie wird morgen noch die Linda Karbe, vielleicht kennt die jemand auch so vom Namen her zumindest, zu Gast haben. Dann ist schon eine Konfirmation in Deutschland angesagt zum Wochenende. Und darauf folgende Wochenende treffen wir uns dann zu einer Geburtstagsfeier, während ich noch ein bisschen hier in Wildberg, Haus Saron unterwegs bin. Also ist alles gut. Aber Grüße. Ist gesagt worden, dass ich im Ruhestand bin oder wie auch immer das heißt. Ich habe schon so viele Namen für diesen seltsamen Zustand, den ich nicht so ganz genau definieren kann. Im Moment klingt es am ehesten wie in Rufweite. Gut, bin gern hier, mach's gern. Beginne hier schon Heimatgefühle zu entwickeln oder so etwas Ähnliches. Das ist ein wunderschönes gastliches Haus, nachdem die ganze Brauerei so einigermaßen ausgestanden ist, nicht? Gut, habt ihr es gut. Wir werden in diesen Tagen aus dem Propheten Jesaja Texte über den Knecht Gottes uns ansehen. Ich sage nicht so gern Lieder vom Knecht Gottes, obwohl es vielleicht von der sprachlichen Form hinkommt, aber manche verbinden mit Lied halt irgend so ein Getreller. Oder das ist nicht so ganz richtig Gottes Wort, oder irgendwie seltsam. Also diese Formen, da tun sich manche auch nicht so leicht damit. Es sind Texte über eine ganz atemberaubende, einzigartige Figur. Ich werde heute nichts Bibelkundliches dazu machen. Vielleicht mache ich dazu etwas am Donnerstag noch als Ergänzung. Ich möchte auch nicht im Theoretischen hängen bleiben, sondern wie gesagt, diese Texte auslegen, erklären, darüber predigen, sprechen, so dass es unsere Herzen berührt und uns in dem Sinn verändert, wie diese Texte auch gemeint sind. Jesaja 42, die ersten 9 Verse. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Oden und den Geist gibt denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit. Halte dich bei der Hand, behüte dich, mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen, die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker führen sollst. Ich, der Herr, das ist mein Name, will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen, so verkünde ich euch auch Neues. Ehe es denn aufgeht, lasse ich's euch hören. Drei Überschriften für heute Abend. Ich nenne sie gleich einmal. Ein Schwacher ist erwählt, ein Schwacher ist geliebt. Zweite Überschrift wird heißen, der Schwache liebt die Schwachen. Und der Schwache erhält den größten Auftrag. Zum Ersten, der Schwache ist erwählt, der Schwache ist geliebt. Ich lese noch einmal Vers 1, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn. Im Vers 4, er wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er das Recht auf Erden aufrichte. Und ich, der Herr, im Vers 6, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich. Das ist die erste Überraschung an diesem Text. Der, den uns Gott da vorstellt und der die Lösung bringen soll, der die Nöte der Welt in Angriff nehmen wird, Antwort ist auf alle Not des Menschen, der ist ein Schwacher. Der ist selber bedürftig. Gott muss ihn halten, sagt der Text. Ich muss ihn stärken mit meiner Hand. Das ist das Neue, was hier kommt. Gott kommt hier nicht mächtig, triumphierend, imponierend und großartig, alles zermalmend. Gott kommt in Jesus dann schwach. Wir finden andere Facetten in der Schrift, Psalm 110, die Verse 1, 5 und 6, da wird ein mächtiger Messias vorgeführt. Da werden Feinde zerschmettert. Psalm 2, die Verse 7 bis 12, klingt ähnlich. Auch da ist messianische Würde und Größe verbunden mit Machtentfaltung, Unterwerfung und Tod der Feinde. Ähnlichkeit liegt sicher in der Berufung. Aber das, was hier bei Jesaja ganz neu ist, ist, dass ein Schwacher gerufen wird. Auch in den Evangelien wird darauf hingewiesen, Matthäus 3, Vers 17 und 17, Vers 5. Da weist Gott auf jemanden hin und sagt, das ist er jetzt. Auf den habt ihr gewartet. Das ist mein Mann, den ich erwählt habe, den habe ich lieb. Den habe ich euch gegeben. Auf ihn ist meine Wahl gefallen. Übrigens, Auserwählter heißt auch, er ist wirklich mein Geliebter. Das hebräische Wort Bachir kann beides bedeuten, erwählen und lieben. Das ist der Mensch, den ich mir erwähle. Der ist der, den ich lieb habe. Und dann ist das Erstaunliche eben, was sich Gott hier erwählt, ist schwach. Es ist was Besonderes um die Schwachen. Schwache Leute brauchen Gott. Die kommen allein nicht durch. Das sind Menschen, die sich in die Abhängigkeit von Gott begeben haben. Es gibt Phasen in unserem Leben, da sind wir gesund, stark, begabt, kräftig, intelligent, schön. Ist auch in Ordnung so. Aber dann liegt der Gedanke nahe, ich kann es selber packen. Der Schwache weiß, ich brauche Gott. Interessant ist auch dieser kleine Text in Sacharja 9, Vers 9, wo es nicht heißt, ein Helfer kommt. Der Urtext sagt es passiv. Es kommt einer, dem geholfen wird. Einer, der selber Hilfe braucht. Kommt arm, armselig und elend, reitet auf einem Esel, sagt uns Sacharja. Und das ist das Lastet an der armen Leute. Ein Stichwort, das eine ganze Weile nach Jesaja von diesem Zacharja aufgenommen wird: Messias wird ein Schwacher sein. Ein Armer. Kein Gewaltiger mit Heeresmacht. Dafür einer, der ganz und gar auf Gottes Hilfe angewiesen ist. Und seltsamerweise macht genau das auch seine Stärke aus. Er weiß, dass er auf Gott angewiesen ist, er weiß, dass er schwach ist. Und weil er so bedürftig ist und sich Gott ganz öffnet und sich von Gott abhängig macht, alles von Gott erwartet, alles von ihm empfängt, nachdem er es erbeten hat, wird er selber zu jemandem, dem eine unglaubliche Fülle übergeben wird. Der nie sagen würde, ich habe das aus mir selber, aber ich habe alles empfangen. Messias, das ist der komplett von Gott abhängige Mensch. Braucht nur mal ins Johannesevangelium reinschauen, ihr würdet über ein Dutzend Stellen finden, wo Jesus mehrfach darauf hinweist, dass er sagt, ich weiß nichts aus mir selber, ich tue die Dinge auch nicht aus mir selber. Was ich lehre und predige, das habe ich vom Vater empfangen. Die Taten, die ich tue, die tut der Vater durch mich. Ich tue auch nicht meinen eigenen Willen, sondern folge dem Seinen. Er ist absolut gottesbedürftig. Zunächst ist das wenig einleuchtend, wenig überzeugend, wenig beeindruckend. Aber tiefer betrachtet heißt es nichts anderes als: Ich weiß, ich brauche alles von Gott. Und in dieser Abhängigkeit zu leben, schließt ein: Ich empfange dann auch alles von Gott. Übrigens auch ganz klar im Vers 1 noch: Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Man kann beim Lukas sehr viele Texte finden wiederum, wo deutlich wird, dass der ganze Dienst Jesu verstanden werden kann und muss durch Wirkung des Heiligen Geistes. Gezeugt vom Geist, geführt vom Geist, predigt durch den Geist, später im Hebräerbrief opfert er sich durch den Geist, letzten Endes wird er vom Geist auferweckt. Und durch den Geist hat er zuvor dieses absolut erstaunliche Leben gelebt, wo den Menschen noch einmal eine ganz neue Art von Menschsein vor Augen getreten ist. Und so ist bei Jesus beides zusammen. Er ist schwach, hilflos. Und weil er so aus der Hand Gottes lebt, empfängt er alles. Weil er leer ist, kann er erfüllt werden. Und wenn er von Gott erfüllt wird, wird er damit reicher als jeder andere, der aus seinen eigenen Reserven lebt und schöpft. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon einmal irgendwann verhandelt habe, kann sein. Man kann die Seligpreisungen in der Bergpredigt Jesu zuallererst verstehen und lesen als eine Beschreibung des Charakters Jesu. Denn Jesus hat nie etwas gelehrt, das er nicht selber gelebt hat. Und was er gelebt hatte, das konnte er lehren. Und so kann man es bei ihm genauso durchdeklinieren. Ich bin gut dran, auch wenn ich geistlich arm bin. Auch wenn ich mit leeren Händen dastehe. Wenn ich wie ein Bettler zum Vater komme und absolut gottesbedürftig bin, das ist das Beste, was mir passieren kann, denn die, die Gottes bedürfen, die heißt Gott herzlich willkommen und sagt: Vielen Dank. Ich erwarte nicht, dass ihr mir den Reichtum eurer Religion vorführt, den Reichtum eures Kultes, den Reichtum eurer Gesetzesfrömmigkeit, den Reichtum eures Gesetzeswissens, den Reichtum eurer Fischerchöre, hattest du versprochen für heute Abend.
Der Andreas.
Ah ja, dann.
Ich habe den Gotthilf noch gesucht, aber nicht
mehr. Ja, haben wir bei uns immer gesagt, Gotthilf Fischer. Ne? Aber bezieht sich nicht auf den Außenminister, der es mal gab hier in Deutschland. Jemand, der bedürftig ist. Und Gott heißt ihn herzlich willkommen. Denn aller Reichtum, den wir schaffen können, der reicht nicht aus vor Gott. Ich muss immer an die Geschichte von Nikodemus denken, der ein unglaublicher Mann war, der im Grunde alles erreicht hat, was man als Jude erreichen kann. Fruchtenbaum stellt das sehr schön dar, dass der Mann von den 6 möglichen Wiedergeburten, die es in Israel gab, 4 schon hinter sich hatte. 2 anderen kamen nicht in Frage. Er war kein Heide, sodass er nicht ins Judentum eintreten konnte. Er war auch kein Königsanwärter. Aber das andere, was für ihn ging, hatte er. Bar Mitzwa ist Wiedergeburt. Heiraten ist Wiedergeburt, sehen manche anders, aber lassen wir das einmal. Als Schriftgelehrter ordiniert werden, ist Wiedergeburt. Und dann Vorsteher eines Lehrhauses zu werden, einer theologischen Einrichtung, das war Wiedergeburt. Und Nikodemus sagt, was soll ich noch? Ich bin alt, ich habe alles erreicht. Und Jesus sagt, du hast alles erreicht. Und jetzt sage ich dir, es reicht nicht. Und Gott sagt, ich brauche nicht den Reichtum eurer Religiosität. Ich brauche suchende und fragende Herzen, Menschen, die sich verfügbar halten für alles, was ich ihnen gerne geben möchte. Ich brauche Leute, die mit leeren Händen vor mir stehen und sie brauchen keine Angst zu haben, dass ich sie wegbringe mit der Ansage, kommt wieder, wenn ihr was geschafft habt. Es genügt absolut, mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Und die, die das so kommen, denen lege ich den Reichtum des Himmels in die Hand. Die sind gut dran. Und Jesus war der Erste, der das selber durchexerziert hat, der das vorgemacht hat. Und weil er so bedürftig war, war er so reich. Weil er so schwach war, wurde er so stark. Und das ist, wie gesagt, eine ganz neue Facette auch in der Art, wie Gott mit Israel umgeht. Dass Gott jetzt Israel jemanden vorstellt, von dem er sagt, pass einmal auf, der sich all eurer Nöte annehmen wird, der alles wenden wird, das wird nicht ein starker König sein. Das wird kein Heerführer sein, der fremde Völker vernichtet und unterwirft. Es wird keiner sein, der ein Großreich herstellt. Das waren ja Gedanken, die selbst im Kreis der Jünger bis nach der Auferstehung noch herumgegeistert sind in ihren Köpfen. Wirst du um die Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Jesus sagt, keine Ahnung, übrigens geht es euch nichts an. Sollte man beherzigen, solche Warnungen. Sie haben immer gedacht, da kommt einer, der löst eine gewaltige Bewegung auf. Und Gott wischt diese Träume wie einen Spuk fort. Mein Erwählter ist schwach. Mein Erwählter ist so schwach, dass ich ihn bei der Hand nehmen muss und ihn ständig führen muss. Ich muss ihn halten. Dieser Knecht sagt dann auch, oder von diesem Knecht wird gesagt, er wird nicht schreien oder rufen. Keinen Wirbel machen, keinen Lärm, keinen Krach, keine Propaganda. Leute zusammenraffen. Großes inszenieren. So macht er es nicht. Und er braucht es auch so nicht. Jesus war kein Weltmeister von Propaganda. Kein Getrommel, kein Getöse. Keine gewaltigen Aktionen. Nur er. Und das Wort, das er zu sagen hatte. nur er und sein Wort. Und das Gefolge, mit dem er sich umgab, das war nicht die Crème de la Crème, das waren schwierige Leute, auch schwache Leute. Sie waren nicht unbedingt die, die Jesus am besten verkaufen könnte. Und sie haben mehr als einen lehrreichen Moment mit ihm gehabt, wenn sie gesagt haben, ja, was du jetzt von uns erwartest, braucht ihr nur an diese Brotvermehrung denken in Markus 6, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger sagen mit entwaffnender Offenheit, was denn? Wir haben nichts. Das ist die beste Voraussetzung für Jüngerschaft. Wir sind habe nichts. Genauso bettelarm, wir sind überfordert, wenn wir diese Masse in irgendeiner Weise durchfüttern sollen. Wir haben nichts. Aber genau mit solchen Leuten hat er sich umgeben. Und dann am Ende, je näher es dann auf Jerusalem zugeht, merkt man auch, das, was sich zeitweilig an ihn gehängt hat, an Massen, das lässt er zurück. Oder die Massen hängen sich nicht länger an ihn. Es gibt nochmal einen großartigen Höhepunkt beim Einzug in Jerusalem. Aber die gleiche Volksmenge kann ein paar Tage später schreien, kreuzige ihn. Und so hat Jesus etwas gemacht, das unglaublich spannend ist. Wenn ich dieser Welt etwas schenken möchte, dass diese Welt von innen und von Grund auf erneuert und verändert, dann muss ich das mit einer kleinen Gruppe machen. Auf die Menge ist kein Verlass. Die ist wankelmütig, wetterwendig. Aber was interessanterweise funktioniert, ist etwas anderes. Einer sagt dem anderen. Veränderung findet dort statt, wo ich jemanden auf Armeslänge begegne. Den kann ich verändern. Oder dem kann ich etwas sagen, sodass sich bei ihm etwas ändert. Ich habe mir von Helmut Wenzelmann diese Sache schildern lassen, einmal Stuttgart offener Abend, ist wahrscheinlich älteren Leuten unter uns ein Begriff, kennen Sie noch. Und da wird immer viel darüber geredet, was die anders machen und ihr Stil und die Art der Verkündigung bei den offenen Abenden und das gute Programm drum rundherum und dass da 1000 Leute zusammenkommen, was alles wunderschön ist. Aber ich habe gesagt, eine Sache hast du nicht gesagt. Wie fing das denn an? Oh ja, sagt er, strategischer Fehler. Das, was heute dasteht, ja, da kann man nur mit offenem Mund davor stehen. Aber wie waren denn die Anfänge? Sagt er, ja, das war ganz lustig. Wir hatten eine Bibelarbeit mit Helmut Bürki, wo er Johannes 1 ab Vers 35 so ausgelegt hat und einen Kehrreim drinnen hat in dieser Bibelarbeit. Einer sagt dem anderen. Denn das passiert in Johannes 1. Einer sagt es dem anderen, einer gibt es an den anderen weiter und der dem nächsten und der dem nächsten und der dem nächsten. So haben wir angefangen. Einer sagt es dem anderen. Nein, keine großen Plakataktionen, nicht Hekatomben von Handzetteln. Doch, das kann man auch machen, das sind flankierende Maßnahmen, dass ich eines Tages im Gericht sagen kann, aber hier war der Zettel, den ich dir gegeben habe. Gell? Du hast schon Bescheid gewusst. Nein, einer sagt es dem anderen. Bill Hybels hat bei einer Strategiekonferenz mit seinen Mitarbeitern gesagt, Leute, wir kriegen ein Problem. Nein, wir haben es schon. Und das Problem ist, dass die Leute zu unseren Gottesdiensten in Willow Creek kommen, weil wir bekannt sind. Sie kommen wegen des Programms. So haben wir nicht gewettet, hat er dann hinzugefügt. So haben wir nicht angefangen. Unser Anfang war, dass wir gesagt haben, wir möchten Gottesdienstbesucher haben, weil wir Menschen als Freunde mit Jesus bekannt machen wollen und die dann zu Jüngern machen wollen. So hat er das gesagt. Wir wollen, dass unsere Gottesdienste sich füllen mit Leuten, die ihr als eure Freunde mitbringt. Nein, nicht, weil man die Ecke kennt und ihr Programm und die Predigt. Das ist alles tipptopp. Wir werden auch weiterhin auf gute Qualität achten. Aber wenn wir nur und ihr Programm und die Predigt, das ist alles tipptopp. Wir werden auch weiterhin auf gute Qualität achten. Aber wenn wir nur voll sind, weil wir bekannt sind, dann ist es im Grunde der Anfang von Ende. Wenn wir voll sind, weil ihr Leute mitgebracht habt, dann stehen wir wieder am Start und es ist gut. Gab es ein bisschen längeres, betretenes Schweigen, aber das sind Dinge, die müssen halt gesagt werden. Und Hand aufs Herz. Viele Großveranstaltungen, ich habe nichts dagegen. Mir ist immer besser, es wird einmal gesagt, dass wir, wenn es verschwiegen wird. Aber man muss sich eines im Klaren sein, auf die Menge ist kein Verlass. Das ist am Montag verpufft. Und zu Hause geht der gleiche Zirkus los. Wir haben nicht nur einmal Eltern klagen hören. Ja, da waren sie dann auf diesem schönen Kongress und es war super. Abwaschen tun sie noch immer nicht. Ja, ist Standardklage, ich weiß. Auf die Menge ist kein Verlass. Darum hat Jesus dann auch den Jüngern einen Auftrag gegeben, wo er nicht gesagt hat, missioniert die Welt, christianisiert mir die Erde, stellt überall ein Materl und wenn es geht, eine Kirche hin. Sondern er hat gesagt, macht mir die Völker zu Jüngern. Das war sein Thema. Und Jünger, das hieß kleine Zahl. Aber wenn jeder aus der kleinen Zahl sich wieder eine kleine Zahl sucht und der sich wieder eine kleine Zahl sucht, hast du am Ende auch die Welt erreicht. Aber du hast gleichzeitig etwas Beständiges geschaffen, weil in der kleinen Gruppe Prägung möglich ist, Formung möglich ist, Nähe möglich ist. Da kann man nicht ewig Theater spielen mit Fassade rumlaufen. In der kleinen Gruppe passiert das Eigentliche. Die Prägung, die Formung, die Veränderung, die Verwandlung in den Charakter Jesu, in sein eigenes Bild. Also Jesus kommt selber klein. Er ist schwach und gottesbedürftig. Und er fängt dann als dieser Knecht Gottes an, eine kleine Gruppe zu formen. Er hat auch in der Masse gepredigt, hat ihn das Evangelium nicht vorenthalten, aber er wusste, das Entscheidende passiert dort, wo Leute sich in einer kleinen Zahl an mich hängen. Da entsteht die Qualität, die ich eigentlich meine. Ein Schwacher, gottesbedürftig, abhängig. Zweitens, der Schwache liebt die Schwachen. Überfährt sie nicht, walzt sie nicht nieder. Als Schwacher versteht er auch die Schwachen. Die Starken tun das oft nicht. Starke haben oft kein Verständnis für Schwäche. Beim Knecht ist das anders, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, auch das ist neu. Wenn Herrscher herrschen, suchen sie die Begabten, machen sie zu Mitarbeitern und die Starken werden für eine schlagkräftige Truppe ausgesucht, so kennt man das. Dieser Knecht hier wird selbst das geknickte Rohr, das, was schwer verletzt ist und beinahe unbrauchbar ist, niemals endgültig brechen. Und der Docht, der nur glimmt und qualmt und kaum noch Licht gibt, den wird er nicht ausdämpfen. Das außerordentlich Schwache, das, was nach den Maßstäben der Welt längst abgeschrieben ist, das wird hier bei ihm nicht verworfen. Ich habe dann noch eine Anmerkung in eine Auslegung dann auch gelesen, beim Rohr ist das besonders auffällig, es ist so ein Schilfrohr eigentlich, nicht? Und das kann das, wenn das geknickt ist, kannst du hergehen und sagen, okay, dann schmeißen wir das weg, ist unbrauchbar. Oder du kannst es immer noch zu zwei Dingen verwenden. Du kannst es zuspitzen und dann kannst du ein Schreibgerät daraus machen und du kannst aus diesem Rohr auch immer noch Papyrus machen, wenn es ein Schilfrohr ist. Für mich eine wunderschöne Illustration. Nicht? Selbst das, was gebrochen ist, geknickt ist, fast zerstört ist, das wird bei Jesus geschont. Mehr noch, es wird wiederhergestellt und zu etwas gemacht, wodurch Gott dieser Welt etwas weiterreichen kann. Bei mir klingelt da immer der Paulus im 2. Korintherbrief: Ihr seid ein Brief Christi. Oh ja, manchmal sind die Zeilen krumm, auf denen das geschrieben ist. Aber es ist alles aus Leuten. Übrigens, den Korinthern sagt er das auch mit der Schwäche, ne? Alles durch Leute gekommen, die nichts dargestellt haben, die nicht vor der Welt großartig waren. Dieser Knecht macht auch aus den Hoffnungslosesten noch etwas. Man muss nur in die Evangelien reinschauen. Man kann es ständig mit Händen greifen, von wie viel Zerstörtheit Jesus umgeben war und wie er gleichzeitig das wieder zurechtgebracht hat und wie was daraus geworden ist. Ich denke, wir finden uns in dem Bild ganz gut wieder. Geknicktes Rohr, glimmender Docht, das sind ja wir. Und wer sich so ein bisschen kennt und ein paar Jahre christlichen Glaubens auf dem Buckel hat, der weiß das auch ziemlich gut. Denn so begabt und so stark und erfolgreich, wie wir uns am Anfang wohl gesehen oder geträumt haben, sind wir nicht, ich zumindest nicht. Ihr vielleicht auch nicht. Wir sind nicht die Crème de la Crème, wir sind nicht so erfolgreich, stark, treu, hingegeben im Glauben und wir lieben Jesus auch nicht so intensiv, wie wir das einmal gehofft haben. Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich auch gedacht, ich wäre ein Schnäppchen für Gott gewesen.
Schnäppchen.
Ja, hat Gott gesagt, geschnappt habe ich dich, aber seit ich dich kenne, habe ich mehr Sorgen als vorher. Wir kennen uns, wir sind eher schwach und wankelmütig. Wir sind oft eher lau und halbherzig und selbstbezogen, mehr als uns lieb ist, öfter ängstlich und kleingläubig, mehr als wir uns das eingestehen. Und das Tolle ist, bei diesem Knecht darf man sich das eingestehen. Ohne Angst. Er weiß es längst. Er weiß längst, wer wir sind. Und dreht sich nicht weg, wendet sich nicht ab. Nein, er zerbricht eben nicht endgültig und dämpft nicht so aus, dass nichts mehr geht. Was für ein unglaublicher Knecht, der die Schwachen nicht achtlos beiseite fegt und sich nur um die Starken kümmert, um damit sein Reich zu bauen. Was für ein Knecht, der auch die annimmt, die zerbrochen sind und knapp am Verlöschen sind. Und ich weiß aus meiner eigenen Lebensgeschichte genug, ich fange jetzt nicht damit an, aber aus meiner Lebensgeschichte weiß ich genug zu dem Thema, wie ich beisammen war, als Gott mich geschnappt hat. Das war nicht imponierend, so ausgesprochen gebrochen und fragwürdig. Und so ist dieser Knecht Hoffnung für jeden. Auch für Leute, die keine Helden sind. Wir sind eine Gemeinschaft von Geknickten und Gebrochenen. Oft auch von Ausgebrannten. Seit der letzten Finanzkrise haben wir vielleicht auch ein paar Abgebrannte, aber woher dieses Geknicktsein kommt, wir wissen es eh. Da haben manche zu lange, zu viele Lasten allein getragen. Doch, das kann es schon sein. Man kann auch gebrochen werden durch die unerfüllbaren Forderungen, die aus dem Gesetz kommen. Zumindest war das zur Zeit Jesu so. Leute, auf die man herabgesehen hat von der theologischen Elite her, die depperten dort draußen vom Land. Die am Haaretz, die keine Ahnung haben vom Gesetz, verflucht sind sie. Das ist Seelsorge vom Feinsten. Man kann auch gebrochen sein durch die Ohnmacht der Sünde. Es gibt genügend, die Neigungen haben, Veranlagungen, Gewohnheiten, mit denen sie nicht fertig werden, die nicht verschwinden, diese Piesacken bis ans kühle Grab. Man kann natürlich auch Verletzungen erlitten haben. Dieser Knecht ist gesandt zu uns, zu denen, die krank und schwach und gar nicht selbstbewusst sind, die eben nicht stark und erfolgreich sind. Und wie gesagt, die Gemeinde in Korinth hat Paulus geschrieben, die hatten es viel mit Gaben und die hatten es viel mit Persönlichkeiten und das Rühmen war da an der Tagesordnung. Schaut euch doch einmal an, sagt er, wie sieht es denn bei euch aus? Schwach seid ihr, schwach seid ihr. Die Welt ist nicht beeindruckt von euch. Und in 2. Korinther 12, Vers 9 haben wir dieses großartige Wort, wo er klipp und klar macht, dass er sagt, meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Also dieser Knecht, der liebt die Schwachen. Und obwohl er schwach ist, ist er ein Erwählter. Und obwohl er schwach ist, ist er ein Geliebter. Und obwohl er schwach ist, ist er angenommen. Und obwohl er schwach ist, hat er in seinem Leben die Verheißung, Gott kann was daraus machen. Das war vielleicht die besondere Ausstrahlung dieser ersten Christen. Für die hatte man ja besondere Namen. Als der Petrus und Johannes da vom Hohen Rat stehen, da werden sie als einfache und ungelehrte Leute bezeichnet. Und das Ungelehrte, das geht ja noch, das war dieses Agrammatäis, also die keine Schriftkundigen waren, keine Schriftgelehrten waren. Aber einfach ist schon heftiger. Idiotes hat man sie genannt. Ja, so waren das, das griechische Wort. Das sind Idiotes. Verwendet ihr heute nicht mehr den Begriff, ich weiß. Und jetzt kommen diese Leute daher und füllen den Tempel. Und wenn ein Petrus predigt, hängen sie ihm an den Lippen. Und wir wissen alle, dass er in der ganzen Geschichte um das Ende Jesu eine höchst unrühmliche Rolle gespielt hat. Kannte man ja alles. Brauchten kein Twitter, es sprach sich auch so rum. Einfache, ungelehrte Leute, schwach, schuldig, wankelmütig, keine Helden, nicht tapfer. Und dann heißt es von den gleichen Leuten oder solche, die ihnen ähnlich wurden, jetzt sind die auch zu uns hergekommen, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr versetzen. Ist unglaublich, ne? Der Schwache liebt die Schwachen. Wir werden am letzten Durchgang noch etwas sagen darüber, was er diesen Schwachen im Besonderen zu sagen hat. Das Dritte, der Schwache empfängt den größten Auftrag. Und jetzt sage ich etwas durchaus Kritisches. Gott erlaubt uns nicht, uns in unserer Schwachheit häuslich niederzulassen. Zwar bei uns ein Kinderreim, vielleicht kennt man ihn hierzulande auch. Ich bin ein armes Pinkel und stöme ins Winkel und weil ich nichts kann, darum fange ich nichts an. Es gibt eine Kultivierung der Schwachheit, die ehrt Gott nicht. Denn Gott ist ausgesprochen und außerordentlich fähig, durch unsere Schwachheit hindurchzuwirken. Es ist oft eher so, wir ruhen uns auf unserer Schwachheit aus. Was soll denn Gott durch mich schon machen können in dieser Welt? Gleichzeitig arbeitet jeder mit Volldampf und aller Kraft an der Verwirklichung seiner Interessen. Den Aufträgen Gottes entzieht man sich, aber für alles andere Zeit, Kraft und Geld. So, kritische Anmerkung zu Ende. Gott erlaubt uns nicht, uns in unserer Schwachheit einzunisten. Gegenteil, die Schwachen empfangen von Gott den größten Auftrag. Das war beim Knecht Gottes so. Er empfängt einen alles umspannenden, universalen Auftrag. Das zieht sich durch die Verse hindurch. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er wird auf Erden das Recht aufrichten. Die Inseln warten auf seine Weisung. Und Insel, das ist nicht Mallorca oder Ballermann, gell? sondern die Inseln, das sind die Enden der Erde. Ich mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Für alle Völker ist es gesagt. Wir kommen da morgen noch tiefer drauf zu sprechen. Also, das ist das Paradoxe. Dieser Schwache, der selber ohnmächtig ist und auf alle Gewalt verzichtet, erhält gleichzeitig den größten, umspannendsten, universalsten, weitgreifendsten Auftrag, den man sich überhaupt denken kann. Die ganze Welt soll mit seinem Wort erreicht werden. Und zwar nicht nur äußerlich, nicht nur ein Friedensreich. Nicht nur Feinde unterwerfen und einen Kopf kürzer machen und dann Frieden schaffen, sondern ein Friedensreich aufrichten, mitten in einer Welt von Streit und Terror, Kampf, Not und Blut und Tränen. Seine Aufgabe ist es, Gefangene aus dem Gefängnis führen, Licht für die Heiden sein, Bund für das Volk. Augen der Menschen öffnen, natürlich für Gott, das wird von diesem Knecht gesagt. Das heißt, er soll die endgültige und wahre Gotteserkenntnis bringen. Dieser Knecht wird Gott bekannt machen, der Sohn wird den Vater bekannt machen. Er, der im Schoß des Vaters gewesen ist, der wird zur Auslegung des Vaters vor der Welt, in Johannes 1, Vers 18 steht, er hat in uns exegesato. Ausgelegt. Jesus war die Exegese des Vaters. Er war die Auslegung des Vaters. Er hat ihn vor Augen gestellt. Er war ein völliger, kompletter, vollständiger Spiegel. Also Augen, die blind sind, für Gott öffnen, das macht dieser Knecht. Licht der Heiden sein, die Heiden, die in ihrer Finsternis mit ihren Götzen, Religionen, Kulten tappen, ständig im Dunkeln. Er soll ihr Licht werden und Gefangene soll er frei machen. Auch von dieser Gefangenschaft und der Macht der Sünde. Und das Kuriose, und ich bleibe dabei, das, was dieser Knecht wirkt, das kommt in die Welt, weil er selber empfänglich ist für Gott und mit leeren Händen vor dem Vater steht, aber alles, was der Vater ihm in die Hände legt, an diese Welt weiterreicht, alles, was der Vater ihm in den Mund legt, das sagt dann diese Welt weiter. Und er sagt es einer kleinen Gruppe vor allem, die ihrerseits schwach ist. Und genau diese Schwachen werden zu Leuten, die dann als ein helles Licht in dieser Welt scheinen. Und es geht buchstäblich bis an die Enden der Erde. Allerdings, es geht immer nach diesem Prinzip letzten Endes. Einer sagt es dem anderen. Wir werden das bei unseren Studien über den Knecht Gottes immer im Hinterkopf behalten. Das, was Jesus durch den Vater war, will er letzten Endes dann durch uns sein. Dass wir reden nicht über jemanden allein, den wir beschreiben und besingen und bestaunen können. Das ist schon genug an sich, so wie er sich um Schwaches kümmert. Aber wir reden auch so, dass alles, was ihn geprägt und geformt und gestaltet hat, das reicht er eins zu eins an seine Jünger weiter, damit es durch sie in diese Welt kommt. Und so wird aus diesem Knecht ein Segen zunächst für Israel, dann aber auch für die Welt. Wer also noch ein bisschen nachdenken möchte, ganz einfach, kann sich gerne fragen, welche Schwächen hast du bei dir entdeckt? Was sind denn so deine Schwachpunkte und wo fühlst du dich schwach, wo stößt du ständig an Grenzen? Und dann darf man auch noch durchaus mal nachdenken, was sind denn dann so deine Stärken, die du ja auch hast? Und wo hast du gemerkt, dass Stärken und Schwächen zum Segen, aber auch zum Verderben und zur Gefahr werden können? Das ist so der erste Text über den Knecht Gottes. Hier möchte ich es lassen, möchte die Hände falten und mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir möchten das fassen, dass du als Mensch den Geist des Vaters gebraucht hast, den Heiligen Geist gebraucht hast, weil ohne ihn dein Dienst nicht möglich gewesen wäre. Wir möchten das auch zu fassen bekommen, dass du diesen Geist dann nicht für dich behältst, sondern weiterreichst. Und wir danken dir von Herzen, dass du dich unserer annimmst als ein Schwacher, der die Schwachen liebt. Und dass wir bekommen, willkommen sind bei dir. Und dass wir Leute sind, die selbst wenn sie geknickt sind, dass es von dir geschont wird, wieder aufgerichtet, wiederhergestellt, aber immer noch in irgendeiner Weise dir nützlich sein kann. Vielleicht nützlicher, als wenn wir dir im Weg stehen, sondern dass du durch diese Welt und durch uns etwas zeigen kannst. Danke, du liebst die Schwachen und du sendest die Schwachen. Und Wunder über Wunder, es hat geklappt. Es ist eine andere Ökonomie, ein ganz neuer Bund, ein anderes Bündnis, eine andere Art des Umgangs. Und dafür danke ich dir. Amen.